möchte noch
ein paar Verse lesen aus 1. Mose, Kapitel 14, 17. Und als Abraham zurückkehrte, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, da zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schave. Das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete Abraham und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abraham: Gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Da sagte Abraham zum König von Sodom: Hiermit erhebe ich meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schurimen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist. Lobe den Herrn. Da kommt der Abraham zurück von der Schlacht, wo er den Lot befreit hat. Und wer kommt ihm entgegen? Zuerst der König von Sodom. Das ist negativ. Sein Bild auf Satan. Aber der kommt ihm nicht allein entgegen, sondern auch Melchisedek kommt ihm entgegen. Und er ist Priester Gottes des Höchsten. Und Priester, und er ist der König von Salem, das ist der König der Gerechtigkeit. Und was hat er für ihn? Brot und Wein, was wir heute auch haben. Und er segnet ihn. Und heute auch für uns alle, die wir teilhaben an diesem Tisch, ist dieser Segen, den wir so Anteil haben können. Wir haben den Melchisedek, der uns entgegenkommt. Wir haben vielleicht eine Woche hinter uns, die schwierig war oder vielleicht auch nur normal war. Aber heute kommt uns Melchisedek entgegen. Und er hat Brot und Wein für uns. Und den Segen von Gott, dem Allerhöchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ja, wir wollen diesen Segen in Anspruch nehmen, ihn einfach annehmen. Aber gleichzeitig ist auch eine Warnung verbunden. Da gibt's auch den König von Sodom. Was der haben will? Deine Seele. Und was gibt er dir? Viel Habe. Und da müssen wir lernen, unsere Hand zu erheben, zu Gott im Allerhöchsten, zu sagen: Wenn ich irgendetwas nehme von dem, was du mir geben willst. Ich nehme nichts von dem. Ich gehöre meinem Gott. Und meine Seele gehört dem Herrn und nicht dem Feind. Lobe den Herrn. Ja, Herr, wollen dich loben heute Morgen. Wollen dich einfach ehren, deinen Namen verherrlichen. Du bist der Melchisedek, Herr. Du kommst uns heute entgegen mit Brot und mit Wein. Und Herr, wir wollen uns ganz dir geben, auch an deinem Tisch. Herr, dass nichts anderes, nichts Fremdes in unseren Herzen Raum hat. Herr, sondern du alleine, Herr, sollst darin wohnen. Amen.
Gestern hat mich eine Schwester angerufen, hat mir einen Vers oder zwei gesagt. Und die haben mich so erfüllt und gefreut. Jesaja 60, Vers 1 und 2. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Völker und Dunkelheit das Erdreich. Aber über dir strahlt auf der Herr. Herr Jesus, Herr, du bist unser Licht. Du bist unser Leben, Herr. Danke, Herr. Als das Licht bist du auch in uns aufgegangen. Hast uns zu Kindern des Lichtes gemacht. Scheinst beständig immer wieder in uns hinein. Auch wir dürfen in deinem Lichte wandeln. Herr, lass uns noch mehr in deinem Lichte wandeln, Herr. In deinem Lichte bleiben, Herr. Oh, dass du zu uns reden kannst. Herr, wir möchten noch mehr von dir und deinem Licht erfüllt werden.
Ich habe die Woche in Jesaja 9 gelesen. Und da heißt es auch, ab Vers 1, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tag Midians. Noch weiter in Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Amen. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Amen. Herr, wir loben dich, dass du solch ein wunderbarer König bist, Herr. Und dass wir deinen Namen anrufen dürfen, Herr. Ja, möchte noch mehr dich erfahren in allem, was du bist. Amen.
Lied 343.
Diese Woche im zweiten Buch Mose 12. Also das Passafest war der Vorläufer zu diesem Tisch. Und sie sollten am Abend jedes Haus ein Lamm schlachten. Dieses Lamm ist ein Bild auf Christus. Und ich lese ein paar Verse vor. Da sagt er, im Kapitel 12, Vers 7, und sie sollen von dem Blut nehmen, und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Dann Vers 13. Aber das Blut soll euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Also, dazu möchte ich sagen, vielleicht waren das jüdische Volk besser als die Ägypter. Vielleicht auch nicht. Aber das war nicht die Grundlage. Das Blut war die Grundlage. Und der Herr sagt, wenn ich das Blut sehe, dann gehe ich vorbei. Egal wie du bist, egal wie sie dich benommen haben, das spielt gar keine Rolle. Wenn ich das Blut sehe, dann will ich vorübergehen. Und das bedeutet für uns, dass wir das Blut im Glauben ergreifen. Also ich muss von mir sagen, das Blut wird mir immer kostbarer. Dieses Blutes hat mich erlöst. Wunderbar. Das Blut macht so viel. Es hat mich erkauft. Es heiligt uns. Es ruft uns vorwärts zum Thron der Gnade. Das Blut spricht. Lobe den Herrn, das Blut spricht. Spricht für uns. Aber das Blut spricht gegen uns. Aber das Blut des Herrn spricht für uns. Aber das ist nicht alles. Ich lese mal weiter. Dann geht es um das Lamm. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Ja, das ist sehr bedeutsam. Ich habe mich eigentlich gefreut darüber. Kopf, Unterschenkel und Eingeweide. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Kopf. Du, wenn wir den Herrn essen, wird er unser Haupt. Sonst nicht. Wenn wir den Herrn nicht essen, dann sind wir unser eigenes Haupt. Aber wir essen den Herrn, damit er unser Haupt ist. Die Unterschenkel, die Kraft des Herrn. Wir müssen den Herrn essen, damit wir überwinden. Ich sage euch, wenn ich den Herrn nicht esse am Morgen, so schwer zu überwinden. Ich habe komische Gedanken und diese Welt ist schwierig und was ich sehe ist schwierig. Aber wenn wir den Herrn essen, da ist Überwindung. Da ist sein Sieg. Lobe den Herrn für den Sieg des Herrn. Auch in dieser dunklen Zeit ist sein Sieg verfügbar für uns. Und seine Eingeweide, dort ist wunderbar, seine Eingeweide, seine Liebe, seine Sanftmut, das müssen wir essen, sonst sind wir unmöglich. Ich bin unmöglich. Aber wenn wir Christus essen, erfüllt uns innerlich. Ja, auch wie an seinem Tisch. Er berührt uns mit seiner Liebe. Es ist so wichtig, dass die Liebe nicht erkaltet. Ich habe manchmal dem Herrn gesagt, Herr, lass die Liebe nicht erkalten. Zieh mich durch deine Liebe. Lobe den Herrn für solch ein Lamm. Dieses Lamm ist wunderbar.
Dann lesen wir doch Apostelgeschichte 11, Vers 18.
Als sie aber dies hörten, waren sie ruhig und lobten Gott und sprachen, also nach Gott auch die Nationen, die Buße zum Leben gegeben.
Lukas 1, 74 bis 75.
Uns zu geben, dass wir errettet aus der Hand unserer Feinde, die in diesem sind, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor ihm alle unsere Tage.
1. Petrus 1, Vers 15.
Sondern wieder Heilige, der euch berufen hat,
Matthäus 5, 23 bis 26. Darum, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich Gott erinnern hast, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh erst und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Sei deinem Gegner schnell wieder wohlgesinnt, solange du mit ihm auf dem Wege bist, damit der Gegner dich nicht für mich draußen hört und der Richter in Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort gewiss nicht herauskommen, bis du den letzten Barmanns gezahlt hast.
Wir haben die letzten Wochen über die Heiligung gesprochen mal. Wir haben sehr lange über das Dienen gesprochen. Und ich habe auch diese Verse aus dem Lukas-Evangelium nochmal genommen über das Dienen. Und dort sind ja ein paar Dinge genannt. Errettet aus der Hand unserer Feinde. Aber dann sagt er ja auch ohne Furcht, in Heiligkeit und in Gerechtigkeit. Wir sollen dem Herrn auch ohne Furcht dienen. Furcht wovor? Ich würde sagen, Furcht vor Gott. Dass wir uns ihm auch ohne Furcht nahen können. Und die Grundlage dafür ist auch eine Buße, eine Bereinigung. Buße ist, möchte ich gleich von vornherein sagen, absolut nichts Negatives, überhaupt nicht. Es ist etwas, das gehört zum Christenleben dazu, vom ersten Tag an bis zum Tag, an dem wir gehen müssen oder an dem wir entrückt werden. Aber Buße gehört dazu, wie Zähne putzen. Und wenn wir den Herrn, das ist das Wesentliche. Wenn wir den Herrn mehr erkennen, umso mehr werden wir auch uns erkennen. Und wenn wir Buße tun, daran können wir auch sehen, dass wir vom Herrn etwas erkannt haben. Zum Beispiel in Lukas 5, Vers 8. Petrus erkennt den Herrn dort. Und dann heißt es, als Simon Petrus das sah, was der Herr getan hat, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Er hat nicht gesagt, boah, ist das cool. Das müssen wir öfter machen. Das brauchen wir, wenn das andere sehen, kommen noch mehr. Sondern er sieht erst mal sich. Er erkennt. Er sieht, was der Herr getan hat und er erkennt sich und sagt, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Jesaja wurde ja heute schon ein paar Mal gelesen. Ich komme auch wieder zu Jesaja. In Jesaja 6 sieht auch Jesaja den Herrn. Ab Vers 1 lese ich, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich, Jesaja nämlich, den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das greift der Herr auch im Johannesevangelium wieder auf. In Johannes 12, Vers 40 und 41, da zitiert der Herr wieder Jesaja in Bezug auf die Juden dort und sagt, er hat ihre Augen verblendet, ihr Herz verhärtet und so weiter. Und dann sagt er in Vers 41, dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah. Johannes 12, 41 ist es. Dies redete Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah. Und hier heißt es auch, Jesaja hat ihn gesehen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die ganze Erde. Und das war so gewaltig, da heißt es dann, da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und jetzt kommt's, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann von unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. So, das zeigt, wenn wir wirklich den Herrn erkennen, ich denke, wir beten ja oft, Herr, ich möchte dich mehr erkennen, aber wir werden auch etwas von uns erkennen. So, wenn du etwas von dir erkennst, dann kannst du wirklich sagen, ich habe etwas vom Herrn erkannt. Wenn wir mit den Händen in den Hosentaschen und so salopp zum Herrn kommen, bin ich mir nicht sicher, ob wir die richtige Haltung haben und tatsächlich vom Herrn etwas erkannt haben. Jetzt lese ich noch den Abschnitt fertig. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen, deine Sünde gesühnt. Es gibt Sühnung, es gibt Vergebung natürlich. Ich möchte schon, dass wir im Hinterkopf behalten, Buße zu tun für das, was wir erkennen, ist eine sehr, sehr positive Sache. Aber der Herr ist heilig. Wir können nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen, sagt man, ja? Einfach so rein stolpern. Lesen wir noch die Geschichte von Zachäus, die ist in dem Zusammenhang auch recht interessant. Kennt ihr sicher alle, aber es lohnt sich manchmal ein bisschen genauer noch hinzugucken. Lukas 19 ist das, der Oberzöllner Zachäus. Vers 3 heißt, er suchte Jesus zu sehen. Und er tat alles dafür, dass es auch zustande kommt. Gell? Er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und vermochte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er sitzt da oben im Baum und Jesus kommt und bleibt unter dem Baum stehen. Erstaunlich, ja? Und er sagt zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und dann in Vers 8, was ist das Ergebnis? Ohne dass der Herr sagt nur, ich muss bei dir einkehren. Zachäus nimmt ihn auf mit Freuden. Zachäus aber trat hin und sagte zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Das heißt, er hat auch etwas von sich erkannt. Was er hier sagt, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Damit gibt er noch gar keine, na, ich möchte nicht sagen, keine Sünde zu, aber er hat etwas erkannt. Seine Habsucht, seine Geldgier. Und er sagt, ich will das nicht mehr. Ich habe jetzt dich, ich gebe die Hälfte meiner Güte den Armen. Und wenn ich von jemandem, das geht's weiter, von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, gebe ich es vielfältig zurück. Ohne dass der Herr etwas sagt, aber er hat den Herrn erkannt. Und sofort hat er reagiert, hat etwas erkannt von sich. Grobe Dinge, aber die erkennt man in der Regel gleich. Wenn jemand neu gerettet wird und den Herrn erkennt, ist es wichtig, dass er Buße tut für das, was er bisher gelebt hat. Lesen wir in dem Zusammenhang noch Apostelgeschichte 19. Dort war Paulus in Ephesus. Ephesus, die Hauptstadt der Götzenverehrung der Diana. Und das war der Hauptverehrungsort der damaligen Zeit. Und es gibt doch einige, die den Herrn aufnehmen, Und dann ab Vers 18 heißt, viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Praktiken. Und eine beträchtliche Zahl derer, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und man berechnete ihren Wert und kam auf 50.000 Silberstücke. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und war kräftig. Das heißt, sie sind gläubig geworden und haben sofort diese Dinge in Ordnung gebracht. Das ist etwas sehr, sehr Wesentliches. Sofort, wenn man gläubig wird, dass man die Dinge, die man erkennt, ausräumt. Und in seinem Leben aufräumt. Ich möchte sogar sagen, mit seiner alten Lebensweise bricht. Das ist einfach geistliche Hygiene. Das ist der Anfang davon. Buße zu tun ist nicht ein für alle Mal, wenn wir gläubig werden. Es ist eine tägliche Übung. Aber wenn wir gläubig werden oder an einem bestimmten Punkt sind, ist es wichtig, das vor dem Herrn zu bereinigen. Alle Dinge aus der Vergangenheit, die irgendwie ungerecht waren, Dinge, die uns gefangen haben, die nicht angemessen sind, wie übermäßiges Alkoholtrinken zum Beispiel oder Spielsucht, wenn man an irgendetwas hängt. Oder sogar Dinge wie hier in Ephesus, die Zauberei, die unsauber sind, Götzendienst. Das muss am besten sofort schlagartig aufhören. Sünden, an die der alte Mensch gewöhnt war bis zu diesem Zeitpunkt, muss er lassen. Die Welt heute, die bietet genügend, ja. Die bietet wirklich genügend. Und auch was Süchte betrifft, ich bin immer wieder ein bisschen erstaunt, wenn man heute herumgeht, noch nicht mit gesenktem Haupt, sondern noch geradeaus schauend, wie viele Menschen ihre Welt auf so ein kleines Rechteck verkümmern lassen. Ups. Bei uns in der Nähe ist ein Spielplatz und wenn ich in den Park gehe, da gehe ich dort vorbei und dann wundere ich mich manchmal. Es sitzt ein Vater da oder auch eine Mutter. Das Kind baggert im Sand und das Elternteil sitzt daneben und guckt ins Handy rein. Das ist wirklich eine arme Welt geworden. Anstatt mit dem Kind zu sprechen und sich mit dem Kind auseinanderzusetzen, ist keine Kommunikation mehr da. Aber derjenige oder auch diejenige, es betrifft Mütter genauso, schafft es nicht, dieses Ding wegzulegen und sich mit dem Kind zu unterhalten. Oder du siehst Eltern durch den Park laufen mit dem Kinderwagen und der Park ist so schön, ich brauche gar kein Handy, ich kann auch so rumgucken oder kann mich auch mit meinem Kind unterhalten und es ihn darauf aufmerksam machen. Stattdessen wird die Welt so klein, es ist unfassbar, aber es ist eine Sucht, es ist tatsächlich eine Sucht. Und das sind Dinge, von denen macht der Herr uns frei. Wenn wir zum Herrn gehen und sagen, Herr, ich will das nicht. Wenn wir merken, es fängt uns, können wir dem Herrn sagen, ich will das nicht. Du machst mich frei davon. Und der Herr macht uns frei. Das sind Dinge, die müssen wir behandeln. Vieles zeigt uns der Herr, vor allem, wenn wir zu ihm kommen. In Matthäus 5, das lesen wir nochmal gemeinsam. Das ist ein ganz wichtiger Abschnitt, was unsere Gemeinschaft mit dem Herrn betrifft. Matthäus 5, Vers 23. Darum, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst. Zum Altar kommen heißt in die Gemeinschaft mit dem Herrn kommen. Zum Beispiel durch das Wort, durch Gebet. Wenn wir uns Zeit nehmen für den Herrn, was wichtig ist, so wie wir uns für Händewaschen und Zähneputzen Zeit nehmen müssen, müssen wir uns auch Zeit nehmen, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. sonst bleiben wir nicht gesund. Wenn ich meine Zähne nicht putze, funktionieren sie trotzdem noch eine Zeit lang, aber ich werde Probleme bekommen. Genauso ist es im Geistlichen. Wir brauchen Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir kommen in die Gemeinschaft vor dem Altar und dort ist Licht. Dort scheint das Licht. Dort kommen plötzlich Dinge hoch. Er sagt, du erinnerst dich. Der Herr zeigt uns Dinge, die wir behandeln sollen, wo wir stehen geblieben sind. Ich möchte mal so sagen, Dinge, die der Herr uns zeigt, die wir nicht behandeln, führen dazu, dass wir dort stehen bleiben. Wir wollen ja alle wachsen und zunehmen. Zunehmen im Herrn, zunehmen im Leben. Aber Dinge, die wir anstehen lassen, die werden uns hindern zu wachsen. Deswegen müssen wir sie bereinigen, ausräumen. So, er sagt, du kommst zum Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. So lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh erst und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Einzelheiten eingehen, was es heißt. Ein Bruder hat was gegen einen anderen. Etwas hier kommt ans Licht, was nicht in Ordnung ist vor dem Herrn und einem Bruder. Und das muss bereinigt werden. Es gibt Dinge, was wir bei Zachäus sehen, da sind wir mit Gott nicht in Ordnung. Das muss bereinigt werden. Es kann aber auch sein, dass wir mit Menschen nicht in Ordnung sind. Das muss auch bereinigt werden. Und zwar mit dem Herrn und dem Menschen. Wenn ich jemandem etwas gestohlen habe, muss ich zurückgeben. Mindestens das. Zachäus hat gleich vervierfacht. Aus lauter Freude, dass er den Herrn gefunden hat. Aber das zeigt, wie der Herr frei machen kann. Gell? Dass wir nicht dran hängen. Hier ist das Wort ganz wichtig. Zum Beispiel Vers 25 noch, sei deinem Gegner schnell wieder wohlgesinnt, solange du mit ihm auf dem Weg bist. Ein kleiner Nebensatz, der zeigt aber, dass die Zeit, die wir haben, die Zeitspanne, die wir haben, um Dinge in Ordnung zu bringen, begrenzt ist. Solange du mit ihm auf dem Weg bist, solange wir beide leben, heißt das. Solange du mit ihm auf dem Weg bist, nütze diese Gelegenheit, die Dinge in Ordnung zu bringen. Jetzt wollte ich zu Jakobus springen. Es lohnt sich immer ein bisschen mitzuspringen und das Wort auch mitzulesen. Jakobus 1. Dort sagt Jakobus ab Vers 21, darum nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut an. Wenn wir zum Wort kommen, spricht der Herr zu uns. Und es kann sein, dass das Licht, was wir empfangen, uns nicht gefällt. Komm vor. Aber wir sollen das mit Sanftmut annehmen. Ja? Alles, was wir in Gemeinschaft mit dem Herrn erfahren, dient wirklich zu unserem Besten. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut an, das eure Seelen zu retten vermag. Und legt alle Unsauberkeit ab und all die viele Schlechtigkeit, sagt Jakobus zu Christen. Es gibt immer wieder Dinge, die wir ablegen müssen. Was wir im Licht des Herrn erkennen, das ist wichtig. Nicht unbedingt das, was wir durch unsere Erziehung haben, was uns dieser oder jener sagt, kann seine Berechtigung haben. Wichtig ist, dass wir es im Licht des Herrn wirklich erkennen, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, auch in seinem Wort, dass wir es erkennen und dann vor den Herrn bringen und ablegen. Deswegen sagt er dann in Vers 22, werdet aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes und kein Täter ist, der gleicht einem Mann, der sein angeborenes Gesicht im Spiegel beschaut, denn er hat sich selbst beschaut und ist fortgegangen und hat sogleich vergessen, wie er aussah. Das darf uns nicht passieren. Was uns der Herr zeigt, sollen wir behandeln. Es lohnt sich immer. Behandeln heißt in dem Fall, dass wir es auch bekennen, aussprechen. Nicht hier in der Versammlung, vor allem. Ich habe gestern den Bruder getroffen und habe Schlechtes über ihn gedacht und das hier vor allem. Das brauchen wir nicht. Das sollen wir auch nicht tun. Aber vor dem Herrn müssen wir es bekennen, aussprechen. Wirklich, sprich es aus. Ich war bei dem Wort und das ist mir wichtig, weil das Wort ist ein Spiegel, zeigt uns, wie wir sind, aber das Wort reinigt uns auch. Wir machen ein Wasserbad im Wort und das Wort heiligt uns, sagt Johannes 17. Dieses Wasserbad im Wort, dieser Spiegel, der ist bildlich. Das ist das Waschbecken, was sie bauen im 2. Mose 30. Da heißt es ab Vers 17, der Herr redete zu Mose und sprach, stelle ein bronzenes Becken und sein bronzenes Gestell her zum Waschen. Das stelle zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar. Das heißt, wenn wir zum Herrn kommen, brauchen wir diese Waschung im Wasserbad. Ja? Und tu Wasser hinein und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände und ihre Füße darin waschen. Das ist ein Bild auf unsere Handlungen und auf unseren Wandel. Gell? Wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Das Interessante hier ist, bei allen Geräten im Zelt gibt es Maßangaben, hier nicht. Also keine Angst, es gibt kein übermäßiges Waschen in dem Fall. Und aus was wurde die Bronze hergestellt? Das lesen wir in 2. Mose 38, Vers 8. Das ist nämlich interessant. Außerdem machte er das Becken aus Bronze und ebenso sein Gestell aus Bronze. Aus den Spiegeln, da haben wir wieder den Spiegel, der diensttuenden Frauen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Aus diesen Spiegeln wurde dieses Becken gemacht. Das heißt, es war so blank, dass man sich darin gesehen hat. Wenn wir ein Wasserbad im Wort nehmen, erkennen wir auch uns. Und es wurde gemacht aus den Spiegeln der diensttuenden Frauen, die dort am Zelt der Begegnung gedient haben. Auch wenn wir zusammen dienen, werden wir etwas von uns erkennen, immer mehr. Wenn ich denke, ich bin so toll und wir kommen zusammen und dienen, wir machen das und wir müssen was entscheiden, dann merkt man schon, dass es etwas unter Umständen, muss nicht, aber es kann auch mal ein bisschen Reibung erzeugen. Und ich merke, wie bin ich? So hält es mir den Spiegel vor. Und da möchte ich noch was ergänzen zum Brotbrechen eigentlich. Und dazu 1. Korinther 11. Das ist jetzt ein Einschub in Klammer. Hat aber auch damit zu tun. 1. Korinther 11, 27 und 28. Da geht es um das Brotbrechen. Jeder, der wiedergeboren ist, kann das Brot und Wein nehmen. Aber das ist nicht das einzige Kriterium. Er sagt hier, wer aber unwürdig das Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, wird an dem Leib und Blut des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Das ist wichtig, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, dass wir nicht nur wiedergeboren sind, sondern dass auch nichts ansteht zwischen uns und dem Herrn, zwischen uns und Geschwistern oder Menschen um uns herum. Nichts anstehen lassen. Alles ausräumen. Und hier ist es gut, wie die Schrift sagt, der Mensch prüfe sich selbst. Ich muss dich nicht prüfen, aber du musst dich prüfen und ich muss mich prüfen. Und so können wir zum Tisch kommen, ohne Furcht. Ein wesentlicher Punkt ist immer, dass wir es bekennen. Gell? 1. Johannes 1, Vers 9, kennst du? Mit Sicherheit, oder? Wenn wir bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns auch die Sünden vergibt. Ganz wichtiger. Und in dem Zusammenhang lesen wir jetzt noch Sprüche 28, 13. Wer seine Verbrechen, das ist die Elberfelder, zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. So, wir bekennen es dem Herrn. Wir wissen, er ist treu und gerecht, dass er uns auch reinigt und uns auch stärkt. Wir haben den Geist, wir haben sein Leben in uns, dass wir diese Dinge nicht nur bekennen, sondern auch, wie er hier sagt, lassen. So, das sind Dinge, die wir nicht tun, wenn wir wiedergeboren werden. Da fängt es an, aber es ist eine tägliche Übung. Nicht, dass wir immer eine Selbstbeschau halten müssen ständig und immer mit schlechtem Gewissen herumlaufen, das ist es gerade nicht. Aber im Licht des Herrn, wenn wir etwas erkennen, sollen wir es bereinigen. Der Herr weiß sowieso alles. Es gibt keinen Grund, irgendetwas vor ihm zurückzuhalten. Denn was sagt auch die Schrift hier? Das, was wir zurückhalten, wird eines Tages doch offenbar werden. Gell? Ihr kennt den Vers hoffentlich vielleicht, 1. Korinther 4, Vers 5. Dort sagt Paulus, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der sowohl die verborgenen Dinge der Finsternis ans Licht bringen, soweit ist gut, gell? Als auch die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird einem jeden von Gott das Lob zuteil werden. Das heißt, eines Tages vor dem Herrn kommt sowieso alles ans Licht. Auch meine verborgenen Absichten des Herzens. Es ist also kein Grund vor dem Herrn, irgendetwas zurückzuhalten. Ich kann ihm immer sagen, Herr, das war so und so und so. Das war falsch. Und ich will es auch nicht mehr. Ich lasse es. Und hilf mir und stärke mich. Und dann natürlich alles, was drumherum ist, was wir brauchen, das Wort, den Geist, die Geschwister, die Gemeinde, die Versammlungen, das gemeinsame Dienen, das gehört alles dazu. Das möchte ich nicht immer wiederholen, das gehört dazu. Das ist das Gemeindeleben. Das Gemeindeleben ist auch ein Schutz für uns. Aber was mich persönlich betrifft, ich muss diese Dinge vor dem Herrn bereinigen oder auch mit Geschwistern oder Menschen um mich herum in Ordnung bringen. Dann komme ich zu dem Punkt, was Römer 8 sagt, habe ich Leben und Frieden. Kann dem Herrn dienen, ohne Furcht, in Gerechtigkeit, in Heiligkeit. Es gibt noch viele Dinge, die uns zurückhalten und uns hindern, dass wir wachsen und zunehmen im Herrn. Aber wenn wir auf die alle eingehen, bräuchten wir mindestens 5 bis 10 Versammlungen, dass wir das alles machen. Ein Punkt, den ich nur noch anreißen kann, ist die Welt, die uns zurückhält. Die Welt um uns herum, die Welt im Sinne der Bibel, nicht die Erde meine ich, sondern die Welt, alles, was auf uns einströmt, was uns die Zeit raubt, was uns die Energie raubt, die uns für den Herrn unbrauchbar macht. Das ist das Problem dessen, was wir die Welt nennen. Es macht uns für den Herrn unbrauchbar. Kennt ihr Verse über die Welt? Alle, die unter 20 sind, sind gefragt. Ja, 1. Johannes. 1. Johannes 2, ganz wichtiger Vers über die Welt. 1. Johannes 2, 15. Liebt nicht die Welt, noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, jetzt kommt es, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und die nichtige Ehre des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Die Dinge in der Welt, sagt Johannes hier. Und Jakobus 4, Vers 4, ein ganz wichtiger Vers. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Jetzt wird es noch stärker. Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich zu Gottes Feind. Sehr, sehr starker Vers. Nicht wer ein Freund der Welt ist, sondern wer ein Freund der Welt sein will, macht sich zu Gottes Feind. Es zeigt dieser Vers, es ist unsere Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung. Das heißt, was uns betrifft, wir müssen auf unser Herz achten. Woran hänge ich mein Herz? Was raubt mir die Zeit? Was raubt mir die Energie? Ich weiß, wir müssen arbeiten, wir müssen Geld verdienen, wir müssen uns kleiden, wir müssen wohnen, wir müssen essen. Alles das ist in Ordnung, muss sein, sonst können wir auch dem Herrn nicht dienen. Wenn ich nur immer damit beschäftigt bin, dass ich Hunger habe und zu wenig zu essen habe, und das meine ich nicht. Da fällt mir ein Vers ein, den müssen wir lesen. Ich hoffe, ich finde ihn. Sprüche 30, Vers 7, dort sagt er: Zweierlei erbitte ich von dir. Verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Und jetzt Armut und Reichtum gib mir nicht. Na, nochmal. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden, stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Sprüche 30, Vers 7. Beides ist nichts. Armut ist nicht gut und übermäßiger Reichtum ist auch nicht gut. Beides gibt mir nicht, sagt er hier. Interessanter Vers, oder? Aber es zeigt, in welchem Spannungsfeld wir stehen. Wir brauchen Dinge zum Leben, auch damit wir ohne Sorgen sind und dem Herrn dienen können. Sorgen, wenn wir Sorgen haben, raubt uns das auch die Energie, dem Herrn zu dienen. Und wenn wir übermäßigen Reichtum haben, sind wir nur damit beschäftigt, reich zu bleiben oder noch reicher zu werden, wie es in der Welt heute üblich ist. So sollen wir auch immer mal wieder vielleicht vor dem Herrn und im Licht des Herrn unser Leben betrachten. Wie lebe ich denn? Habe ich alles, was ich brauche? Oder habe ich auch vieles, was ich nicht brauche? Will ich noch vieles haben, was ich gar nicht brauche? Einfach mal den Herrn fragen. Der Herr wird es richten. Ich kann es nicht für euch beantworten. Aber der Herr kann es beantworten, so dass wir in die richtige Balance kommen vor dem Herrn. Ja? Nämlich, wenn wir zu viel haben, Fritz hat vorher von Abraham gelesen, 1. Mose 14, der König von Sodom. Melchisedek kommt ihm entgegen, der König von Salem, aber der König von Sodom kommt ihm auch entgegen. Ich lese gerade diesen Abschnitt nochmal. 1. Mose 14 war das. Und da sagt Abraham, sagt zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist. Das heißt, ich will nichts, wehe mir, wenn ich es tue. Aber dann geht's weiter. Warum will er das nicht? Damit du, König von Sodom, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Was wir bekommen in dieser Welt, ist alles nicht kostenlos, Geschwister. Es gibt immer einen, der etwas dafür will. Du bekommst nichts geschenkt. Das müssen wir wissen. Wir gehen immer ein Geschäft ein. So sollen wir es in der Gemeinschaft mit dem Herrn, sage ich nochmal, und im Licht des Herrn immer wieder überprüfen. Ist es noch in Ordnung? Bin ich noch in der richtigen Balance? Ist es okay? Was macht mein Herz? Woran hängt mein Herz? Ist ja auch interessant, dass Paulus zu Timotheus sagt, die, die reich werden wollen, kennt ihr den Vers 1. Timotheus 6, die reich werden wollen, genau wie in Jakobus, wer ein Freund der Welt sein will. Es hängt an unserem Wollen. Was will ich? So, das müssen wir ab und zu mal überprüfen. Aber wenn wir diese Dinge tun, dann werden wir frei sein für den Herrn. Wir werden, ich möchte nicht sagen, sorglos sein. Sorgen hat jeder von uns in einem gewissen Maß. Aber es sind keine Sorgen. Die Sorgen sollen uns nicht niederdrücken und völlig vom Herrn wegbringen. Dass wir nur noch voller Sorgen sind. Sorgen, ja, gibt es immer. Aber es sind auch die, in Matthäus 13, diese Disteln, die das Leben ersticken. Und der Herr will, dass wir frei sind für ihn, für seinen Vorsatz, ihm dienen, ohne Furcht, in Gerechtigkeit und Heiligkeit vor ihm alle unsere Tage. Lob den Herrn.
Amen. Zwei Dinge sind mir auch wichtig geworden in der Botschaft. Also unter anderem, eines, das Beispiel gefällt mir besonders, diese 50.000 Silberstücke, die diese Bücher wert waren von diesen Zaubereien. Das ist eine Riesensumme Geld. Wenn wir jetzt was zu Hause haben, auch was unsere Seele irgendwo in Beschlag genommen hat, wir können das nicht auf eBay stellen und da noch wieder ein bisschen Gewinn rausholen von dem, was wir ausgegeben haben. Was unsere Seele beschmutzt hat, das können wir nur verbrennen. Wenn wir es verkaufen, dann tragen wir diesen Schmutz weiter. Das geht gar nicht. Gell? Also das ist mir auch sehr, sehr wichtig geworden. Und gestern in der Brudergemeinschaft, da war auch ein Punkt, der war mir wichtig. Der Herr tut das über alles Vermögen hinaus. Das tut der Herr. Dinge, die wir selber tun können in diesem Weg des Lebens, das müssen wir tun. Er hat zwei, drei Beispiele gebracht. Also einmal, wo der Herr den Jordan ausgetrocknet hat. Diesen Schritt davor, den kann der Herr natürlich auch, aber das wird er nicht tun. Der Herr wartet auf diesen Schritt. Und das Unmögliche tut er dann. Oder bei Lazarus, wo er gestorben war, nimmt den Stein weg. Da hat der Bruder gesagt, das wäre ein kleines gewesen, auch den Stein wegzunehmen. Er hat gesagt, nehmt ihn weg. Das könnt ihr tun. Das bisschen im Glauben wegtun, aber ihn zu rufen, Lazarus, komm heraus. Und da muss der Herr nicht dreimal rufen. Das ist ein Rufen und dann kommt er. Und dann sagt er wieder, nehmt ihm das Schweißtuch und die Binden ab. Auch das können wir wieder tun. Also diese Glaubensschritte, die müssen wir tun. Wir müssen auch, wenn uns der Herr zeigt, du hast hier was in der Hand, das nimmt dir gerade alle Zeit und dein Herz raubt. Der Herr tut den Gedanken im Herzen auf, aber weglegen musstest du. Der Herr wird nicht kommen und wird es dir hoch auf den Schrank legen, dass du nicht mehr rankommst. Wir müssen Dinge tun im Glauben. Also das ist was ganz Wichtiges, gell? Wirklich Dinge wirklich auch dann zu tun. Amen.
Buße tun ist nicht nur einfach eine Sache, die du am Anfang getan hast, sondern die bleibt nach wie vor. Immer wenn uns die Welt irgendwie etwas vorgaukelt, das müssten wir haben und danach musst du dich ausstrecken, dann müssen wir vor dem Herrn diese Lust oder Begehren, das wir in unserem Herzen haben, dem Herrn bekennen, dass er uns davon befreit. Denn das kann uns wirklich hindern. Und es ist nicht notwendig, dass man es vor allen sagt. Es ist wichtig, dass wir in diesen Spiegel mal schauen, wo wir uns unsere Hände, unsere Füße waschen können. Und dann erblicken wir uns schon. Und der Herr zeigt uns, woran es mangelt. Und das ist sehr notwendig. Ich lobe den Herrn dafür, dass wir uns waschen können in einem so wunderbaren Spiegel mit Wasser. Du brauchst dich nicht in eine Badewanne legen, sondern es reicht ein bisschen Wasser. Und das Blut ist auch nicht notwendig, dass du viel Blut nimmst. Ein Tropfen reicht. Das reicht völlig. Es reicht sogar, wenn Gott dieses Blut an deiner Tür sieht, geht der Bürger vorbei. Ich lobe den Herrn. Wir haben so viele Möglichkeiten, oder sogar einander bekennen, wenn wir irgendwas jemand schuldig sind oder so. Gehört auch dazu. Aber ich muss sagen, das bleibt nach wie vor. Wir dürfen nicht meinen, ja, mit unserer Bekehrung hast du alles in Ordnung gebracht. Der Feind ist listig, um unser Herz einzunehmen. Darauf müssen wir schon achten. Ich lobe den Herrn.
Lobe den Herrn für die Buße zum Leben. Buße ist positiv, haben wir gehört heute. Es gibt komische Vorstellungen über Buße. Noch zur Ergänzung aus unserer Hausversammlung, da sind wir gerade in 2. Korinther 7. Und da spricht Paulus darüber, dass man gottgemäß betrübt werden kann. Auch das kam heute zur Sprache. Wenn das Wort scheint, Licht kommt, ist es nicht immer sehr angenehm. Dann sind wir manchmal ganz traurig, was wir im Wort über uns selbst erkennen oder in der Gemeinschaft oder ja, oder auch in einem Lied kann es sein, dass wir plötzlich uns selbst erkennen. Dann sind wir betrübt. Ich lese 2. Korinther 7, Vers 10. Wenn man gottgemäß betrübt wird, wirkt das eine Buße zur Errettung. Lobe den Herrn, das ist der Vers 18, den haben wir ja auch gelesen. Buße führt zum Leben und rettet uns, kann uns von vielen Dingen retten. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir immer wieder diesen Weg haben, wieder Buße zu tun. Das ist nicht nur einmalig, das ist genau wie mit dem Blut. Und das gehört einfach zu unserem Christenleben, zu unserem täglichen Wandel dazu. Und es ist schön, wenn wir diese Errettung und diese Befreiung und das Leben erfahren können.
Ich hatte jetzt sehr angesprochen, dass es Dinge gibt, die uns hindern können auf dem Weg mit dem Herrn. Wir haben einen begrenzten Zeitabschnitt, den wir leben. Die einen länger, die anderen kürzer. Und es ist uns nicht vor Augen. Wenn jemand stirbt, der jung ist, dann sind wir geschockt. Das war nicht in unserem Programm, das haben wir nicht gedacht. Und somit ist also die Zeit, die ihr habt, ihr jungen Leute und auch die Älteren, die ist wertvoll. Und es ist ein Kampf, ne, dass wir jeden Tag was gewinnen. Wir wollen doch jeden Tag was gewinnen vom Herrn. Sonst wird es, wie es gesagt wurde, nochmal ins Gespräch kommen. Es wird ja alles offengelegt. Also ist gut, wenn ich heute vom Herrn offengelegt werde, wenn der Spiegel mir klar zeigt. Und wenn man mich jetzt gefragt hätte vor einer Weile, Heinz, bist du habgierig? Da hätte ich gelacht. Hätte ich gesagt, ich? Also das war ich ja früher, aber das bin ich heute nicht mehr. Vorbei. Aber der Herr muss den Spiegel hinhalten und zeigen, wie es wirklich ist. Meine Wahrheit, deine Wahrheit, das ist keine Wahrheit. Das ist Lüge. Was wir über uns denken, zählt nicht. Sondern was der Herr über uns denkt, das zählt. Kolosser 3, Vers 5. Deshalb tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust. Und da kommt's. Und die Habgier, die Götzendienst ist. Ich hatte es ja mal kurz erwähnt, dass ich mein Auto verkaufte. Und da hatte jemand telefonisch ein sehr gutes Angebot gemacht, wo ich dachte, jawohl, jetzt wird's was und das ist jetzt auch dann sehr zufriedenstellend. Und nachts kam mir dann der Gedanke, der hatte angekündigt, das war eine Firma, wir schicken jemanden vorbei, das ist ein Techniker, der prüft das Auto und dann würden wir das Angebot halten, wenn das Auto so ist, wie wir das erwarten. Und nachts um 3 geht's dann los. Ja, jetzt, dann werden die da was runterhandeln. Die werden da was finden. Und die werden dann, und die drücken den Preis. Und ich hatte zwar gesagt, wenn sie das vorhaben, brauchen sie gar nicht kommen. Aber dann hat es mich nicht mehr schlafen lassen. Und jetzt? Und ich lag da und dachte, ja, jetzt also, bis das Licht schien, du bist habgierig. Warum willst du denn den vollen Preis? Das fand ich dann schon sehr wertvoll. Und dann habe ich angefangen zu beten. Herr Jesus, wirke bitte, dass die genau das finden, was nicht in Ordnung ist, wenn es da was gibt. Aus meiner Sicht gab es nichts. Aber wenn etwas ist, was nicht in Ordnung ist, lasse das finden. Bitte lass mich nicht den vollen Preis kriegen, sondern den gerechten Preis. Lass sie abziehen, was nicht passt. Lass es einen rechten Verkauf werden. Wisst ihr was? Es wurde ganz ruhig. Und ich konnte wieder einschlafen. Ich habe vorher gedacht, ich liege bis morgens wach. Also wir müssen uns wenden. Wir müssen wirklich die Kurve kriegen und wirklich kämpfen. Es ist kein Spaziergang. Wir wollen doch dieses ergreifen, was der Herr für uns hat. Amen.
Ich lese im Moment im Römerbrief und da bin ich am Ende und da gibt es Dinge wieder, die haben mich angesprochen. Die Buße zum Leben. Die Buße zum Leben. Und da gibt es viele Dinge, die mich angesprochen haben. Ich muss es immer wieder lesen. Lässt mir keine Ruhe. Da gibt es auch Dinge, die behandelt werden müssen. Aber es ist eine Buße zum Leben, damit der Reichtum des Herrn in mir und unter uns offenbar wird. Und dass uns nichts untereinander trennen mag. Nichts Offensichtliches, auch nichts Verborgenes. Aber der Herr wirkt durch sein Wort. Und es ist eine Buße zum Leben. Das habe ich so genossen. Es ist eine Buße zum Leben, dass das Leben fließen kann, ungehindert. In mir und auch zwischen uns.
Wir sollen nicht suchen. Wir sollen wirklich nicht suchen, was uns hindert. Oder der Herr spricht in uns, in jeder Versammlung, im Wort oder im Gebet. Da reicht es, wenn der Herr uns in dem Herzen berührt, woran wir hängen. Wir sollen dem Herrn vertrauen. Er redet in uns und er wird uns immer darauf aufmerksam machen. Und wenn wir uns waschen vor ihm, sein Blut nehmen, wird er uns aufmerksam machen, woran wir hängen. Lob den Herrn.
Ja, lob den Herrn. Wir beenden die Versammlung und nehmen das mit. Und das ist ganz wichtig, die Buße ist zum Leben. Ja, es ist so wunderbar, dass der Herr uns die Möglichkeit der Buße gibt, dass er Sünden vergibt, dass er wäscht, dass wir weiter mit ihm Gemeinschaft haben können, dass sein Leben noch mehr Raum findet und wächst. Das ist doch so wunderbar. Ich bin auch sehr erinnert an den ersten Johannesbrief. Also da geht es ja um das Leben, das offenbart worden ist. Und das sollen wir weiter tun. Es geht um Leben. Wir wollen im Leben wachsen, zunehmen. Der Herr freut sich, sein Leben uns offenbar zu machen, einzuwirken, durch uns groß zu machen. Und dann heißt es, was wir gesehen haben, gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. So unsere Gemeinschaft auch in dieser Woche, auch heute noch. Alle Gemeinschaften, es ist wunderbar, dass wir zusammen sind, also Kontakt haben, aber in all unserem Zusammensein, in unserer Gemeinschaft, ist das Wichtige, die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und in dieser Gemeinschaft scheint einfach Licht. Dann merken wir, was in unserem Herzen ist. Und das Leben in uns möchte wachsen. Und dann gibt es Dinge einfach, die wir bereinigen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Ich empfehle sogar noch mehr Gemeinschaft miteinander zu haben. Dann gibt es noch mehr Leben. Und dann scheint das Licht und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Lobt den Herrn.